Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen meinerseits. Mein Name ist Philipp Preger, wie schon gesagt wurde. Ich bin Gemeinschaftspastor beim Süddeutschen Gemeinschaftsverband in Stuttgart, also Bezirk nebenan. Dort ein Kollege mit dem Rainer Hamann, auch vermehrt so in Fellbach unterwegs, und bin verheiratet, zwei Kinder. Meine Frau und meine Kinder sind auch gerade reingekommen. Der Kleine hat noch geschlafen, deshalb kommen die ein bisschen später hinein, aber ihr werdet sie wahrscheinlich auch sehen. Und ich freue mich heute sehr, hier zu sein. Warum? Weil ich schon sehr viel von euch gehört habe, von Ditzingen. Das liegt nämlich daran, dass ich mit der Irina Kocher zusammen studiert habe. Der ein oder andere wird sie wahrscheinlich noch kennen. Mit der habe ich 3 Jahre lang studiert und ich habe mit der größtenteils Lerngruppe gemacht. Und da haben wir, weil wir beide so einen SV-Hintergrund haben, habe ich da sehr viel von euch mitbekommen. Natürlich nur Positives. Ich habe ein sehr schönes Bild von euch. Aber deshalb, ich bin da so ein bisschen voller Vorfreude. Aber wie gesagt, ich bin das erste Mal hier. Und beim ersten Mal ist es ja immer so, ja, wie wird man aufgenommen? Man fragt sich so, was sind da für Leute? Wie wird man da angenommen? Wie muss ich mich verhalten? Was ist da so? Man trägt da nur pure Unsicherheit. Und ihr kennt es wahrscheinlich auch, ihr seid auch wahrscheinlich in vielen Situationen immer wieder neu oder kommt auf neue Situationen. Vielleicht beginnt jetzt die Schule neu, ja, vielleicht in der 5. Klasse eine neue Schulart, was ist da neu? Vielleicht beginnt der ein oder andere ja auch einen neuen Job oder vielleicht auch neue Altersheim oder neue Umgebungen. Überall sind wir irgendwo ein bisschen neu. Und da ist doch eigentlich das Schöne, wenn man irgendwo neu ankommt, ist, dass man herzlich empfangen wird, oder? Dass irgendwie Menschen da sind, die so einem irgendwie diese Unsicherheit wegnehmen und irgendwie sich so, ja, sich einem annehmen und irgendwie auch irgendwo zeigen, wo alles ist und was man hier machen darf, was man nicht machen darf, was sind die No-Gos und so, und irgendwie so ein freundliches Gesicht. Stellt euch mal vor, ihr seid in so einer neuen Stadt und da ist jemand, der sich irgendwie gleich euch annimmt und sagt, hey, wir feiern ein Fest bei mir, ich lade dich ganz herzlich ein, da lernst du auch mal andere Leute kennen. Und ihr geht so in diese Wohnung, ihr seid verunsichert, ihr klingelt an dem Haus und dann auf einmal ein freundliches Gesicht, eine herzliche Begrüßung, und komm rein und hier kannst du deine Jacke abhängen und ihr seht und ihr sagt, wow, was für ein schönes Haus. Und ihr geht dann weiter in den Garten und dann auf einmal ein reich gedeckter Tisch, schön dekoriert, ihr fühlt euch gleich so richtig wohl und ihr macht dann auch so den Blick zum Grill hin und denkt so, boah, Mensch, und dann auch diese Gespräche und da ist einfach alles herzlich und ihr fühlt euch gleich wie in den ersten Minuten zu Hause. Das ist doch was Schönes, oder? Das ist doch etwas, was wir uns irgendwie alle wünschen, wenn wir irgendwo neu sind. Aber ich glaube, es gibt auch einige, wir haben auch manchmal den Wunsch oder wir haben öfters den Wunsch, solche Gastgeber zu sein, andere Menschen so zu begrüßen. Auch wir als Christen, als SV-Gemeinde, wir wollen es doch auch gerne irgendwie Gastgeber sein für Menschen, die Gott nicht kennen. Sie einladen, in die Gemeinschaft Jesu irgendwie freundlich sein zu ihnen und ja, sie begeistern von dem, was Jesus uns eigentlich Gutes getan hat, ihnen es auch zu zeigen. Und mit der Gastfreundlichkeit, das ist immer so eine Sache, es gibt Menschen, denen fällt das total leicht, ja, gastfreundschaftlich sein, die wissen oh, jedes, wie man sich da wohlfühlt, was man machen muss, die haben das irgendwie von der Pike auf gelernt. Aber es gibt auch einige, da gehöre ich leider auch dazu, denen es nicht ganz so leicht fällt, gastfreundlich zu sein, irgendwie den Blick dafür nicht zu haben. Aber trotzdem ist es ja irgendwie unser Auftrag, gastfreundschaftlich zu sein. Und ich finde, das ist halt auch das Bibelthema, was wir heute haben, nämlich gastfreundschaftlich sein. Gott als Gastgeber, ihn mal in die Bibel hineinzuschauen, wie ist denn Gott als Gastgeber? Was können wir von ihm lernen? Wie nimmt er Menschen mit hinein? Wie unterstützt er Menschen in neue Situationen, wo sie komplett neu sind? Wie geht Gott davor, dass der Mensch sich geborgen und Sicherheit fühlt, wie wir es auch von Gott her kennen, der uns Geborgenheit gibt? Und wir müssen da gar nicht so lange in die Bibel, sogar tief in die Bibel hineinschauen, sondern wir lesen es gleich am Anfang. Erste Buch Mose, abgekürzt hier mit Genesis, im Kapitel 2, die Verse 7 bis 17. Da möchte ich gerne mit uns heute hineinschauen. Aber warum ist denn jetzt, das brauche ich noch davor, warum ist denn jetzt Gott ein Gastgeber? Warum muss er denn jetzt Gastgeber sein hier in diesen Versen? Warum muss er denn den Menschen überhaupt begrüßen? Wie wir es ja in diesen Poverty Slam ja so schön gesehen haben, ist, Gott hat die Erde neu geschaffen. Das, was er alles geschaffen hat, wir haben es gesehen, schön emotional mit diesen Poverty und mit den Bildern dazu. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in welcher Dynamik sozusagen dieser Bibeltext hier steht. Er ist so eine Zuspitzung. Als allerletztes kommt der Mensch. Da wird vorher was geschaffen, Licht, Himmel, Wasser, und die Zuspitzung kommt dann auf den Menschen. Und dann auf einmal heißt es, es war sehr gut. Ich sag mal so, das ist so in so einem Stil geschrieben, ich nenne es gern so diesen Hausparty-Effekt. Ja, Hauspartys, ich weiß nicht, wer von euch Hauspartys kennt, wo ganz viele Menschen zusammen sind in einer Wohnung oder in einem Garten oder so. Und wenn man als allererstes zu so einer Hausparty kommt, dann kann man sich sicher sein, da ist dann der Gastgeber und der begrüßt einen. Also face to face, eine Person, hallo, schön, dass du da bist. Aber wenn du als allerletztes kommst bei so einer Hausparty, dann kannst du dir sicher sein, dass du nicht nur dich nur eine Person anguckt, sondern dass dich ganz viele Personen, alle, die in dem Raum sind, auf einmal anschauen werden. Ja? Ihr kennt das wahrscheinlich so. Irgendwie so ein Sofa oder in so einem Wohnzimmer, da sitzen 3 auf dem Sofa, 5 auf dem Boden, dann irgendwie noch auf dem Schränken, irgendwie sitzen dann. Und dann kommt man als letztes rein und dann alle Augen auf einen gerichtet. Ja? Kennt ihr wahrscheinlich. Oder stellt euch mal vor, hier der Saal wäre jetzt voll, Kirchgemeinde oder der SV, ihr habt ein großes Fest, da ist irgendwie ein Jubiläum oder so. Und dann hat es hier noch 2 Plätze vorne frei und Leute, die irgendwie 5 Minuten zu spät gekommen sind, die müssten einmal hier komplett nach vorne und sich denn da hinsetzen. Und ihr könnt euch sicher sein, ihr werdet alle auf diese 2 Personen schauen, die jetzt neu in dieses System hineingekommen sind. So sind wir halt Menschen. Und so ist es auch in diesem Bibeltext beschrieben. Die ganze Schöpfung schaut zu den an, der als letztes kommt, der Mensch. Und ich sage jetzt mal so in der Bildsprache, die ganze Schöpfung fragt sich, was macht jetzt dieser Mensch? Was macht jetzt dieser Mensch, der neu in dieses System hineingekommen ist, von dem sogar Gott sagt, das ist sehr gut. Was macht er jetzt? Was macht er mit der Schöpfung? Und so weiter und so fort. Und in diesem Bild ist es so hineingeschrieben. Alles schaut jetzt auf den Menschen, der zum Schluss kommt. Und ich sag mal so mit den Blicken oder mit dieser Anerkennung oder dass alle einen anschauen. Manche finden es gut. Ja, ich sag jetzt mal so Fernsehstars oder Schauspieler oder Menschen, die irgendwie diese Anerkennung irgendwie brauchen, die lieben diese Blicke, die wollen gerne diese Blicke. Aber es ist natürlich auch ganz selten, es sind ganz wenige Menschen, die sich so gerne diese Blicke anhaben wollen. Ich glaube, den meisten, auch so wie es mir geht, die scheuen eher die Blicke. Die wollen das eher gar nicht so haben, dass auf einmal so alle auf einen schauen. Und das ist ja auch nochmal mit diesen Blicken, wenn man so angeschaut wird, dann kommt ja oft, ganz oft der Gedanke, ja, was denken die denn jetzt ein über einen? Ja, wie ist da jetzt die Beziehung? Wie denken die jetzt über mich, dass ich jetzt da sitze oder irgendwo neu bin drin? Und dann ist pure Verunsicherheit. Also der Mensch ist neu in dieser Schöpfung drin und ist verunsichert. Er weiß nicht, was er so richtig machen soll. Ja, er hat ja auch noch nichts, er kann ja auch noch nichts und ist dort drinne und alle Blicke auf ihn, wie soll er da vorgehen? Und jetzt erleben wir anschließend nach diesem Schöpfungsbericht Gott als Gastgeber, der diesen Menschen an die Hand nimmt, ihn hineinstellt an den Ort, wo er gerne sein darf und ihn befähigt. Und das wollen wir uns gerne anschauen. Ich möchte gleich zu Beginn die Verse, oder ich habe 3 Punkte aus diesen Bibelversen herausgenommen, die ich gerne mit uns anschauen möchte. Und den ersten Punkt, den ich da gerne rausgelesen habe oder auch gerne auslegen möchte, ist, Gott macht es schön. Da lesen wir 1. Mose 2, die Verse 7 bis 9. Ich lese aus der Basisbibelübersetzung. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden. Er blies ihm den Lebensatem in die Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott der Herr einen Garten an, im Osten in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen emporwachsen. Sie sahen verlockend aus und ihre Früchte schmeckten gut. Inmitten des Gartens aber wuchsen 2 besondere Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ja, der Mensch, der wird in einen neuen Ort hereingestellt. Und wisst ihr, wie der Ort beschrieben wird? Er wird mit der Natur beschrieben. Bäume drumherum wachsen, alle Arten von Pflanzen. Und dann, jetzt ist es das Entscheidende, wie sind diese Pflanzen, wie ist das alles aufgebaut? Habt ihr die Reihenfolge mitgelesen? Es sieht verlockend aus und es ist auch noch gut zu essen. Also Ästhetik spielt hier in diesem Bericht eine große Rolle. Ja, Ästhetik. Gott ist es wichtig, dass der Mensch, in den er oder den Menschen hineingeht, dort, dass eine Schönheit vor ist, dass der Mensch sich wohlfühlt. Verlockend, das ist so ein Begriff aus dem Hebräischen, das hört sich jetzt hier so in der Basisbibelsetzung immer so, ah ja, verlockend, so irgendwie so ein bisschen niedlich, aber das, was hier beschrieben ist mit diesem Verlocken aus diesem hebräischen Wort, das meint etwas so, ja, dieses, ich sag mal, begehrenswert, dieses etwas zu sehen, etwas unbedingt dann auch danach haben zu wollen. Bei mir sind so technische Produkte, kommt mal so ein technisches Produkt auf den Markt und ich sehe das so in Katalog oder im Internet und denke mir so, oh, das will ich unbedingt haben und irgendwie bin ich da auch bereit, auch wenn es so ein teures, meist ist ja das, was schön ist, immer teuer, dass man dann sagt, ja, das möchte ich jetzt unbedingt dafür bezahlen. Oder irgendwie so ein Kleidungsstück, wo man sagt, boah, das habe ich im Laden gesehen und das geht mir nicht aus dem Kopf, das möchte ich irgendwie so haben. Oder vielleicht auch Menschen, die man lieb gewonnen hat, die man gerade so kennenlernt, so in der Anfangszeit der Liebe und so weiter, da geht ja auch so verlockend, diese Person möchte man unbedingt haben, weil man ja das Begehren danach hat. Das ist so hier mit diesem Verlocken gemeint. Der Mensch oder der, der das schreibt, der sagt, das ist es, es sieht verlockend aus, es ist schön aus. Gott geht hier auf die Bedürfnisse der Menschen zu 100% ein. Gott weiß, dass wir ein visueller Mensch sind, dass wir ja vieles erst mit dem Auge betrachten, bevor wir etwas verstanden haben. Wir sind so Menschen, wir können innerhalb von Sekunden in einen Raum gehen und können gleich sofort sagen, ist es hier schön oder ist es hier nicht schön? Fühlen wir uns wohl oder fühlen wir uns nicht wohl? Das können wir innerhalb von Sekunden. Und Gott geht darauf ein und sagt, ja, das mache ich für meinen Menschen. Und der Mensch, der fühlt sich dort wohl. Und das Schöne ist auch noch, es ist nicht nur schön in den Raum, sondern es gibt auch noch was Gutes zum Essen. Ja? Also es hat auch noch eine Funktion, wo er dort drin ist. Und das ist etwas, was wir hier von Gott lernen können. Er macht es für seinen Neuankömmling schön, so dass er sich wohlfühlt. Auch nochmal Gott als Gastgeber geht, wie gesagt, darauf ein und guckt so, dass der Mensch sich da wohlfühlt. Und ich finde, das, was, wenn wir in die Wirtschaft schauen, da merken wir auch, dass sich die Wirtschaft das ja auch schon stark angenommen hat. Ja, ich sage jetzt mal so ein Café oder so ein Hotel oder so. Ja, wenn man irgendwas, ein neuer Laden errichtet, da gibt der Laden oder der Inhaber von diesem Laden, der gibt zig Millionen aus für irgendwie eine Raumgestaltung, dass Menschen sich wohlfühlen, dass sie dort lange verweilen. Und warum? Das ist so der wirtschaftliche Aspekt dahinter, dass wenn ein Mensch da lange verweilt, dass er wahrscheinlich viel Geld ausgeben wird. Und ich denke mir so, ja, warum können wir das als Gemeinde nicht auch irgendwie für uns ja annehmen? Nicht, dass wir irgendwie Geld von der Menschen haben wollen, sondern einen Raum schaffen, wo Menschen gerne verweilen, wo Menschen gerne zur Ruhe kommen, wo ihre Seele zur Ruhe kommen können und dann auch anfangen können, Gott dafür zu danken, dort, wo sie gerade sind. Ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich auch viele von euch begeisterte Wanderer oder Bergsteiger und ihr wart wahrscheinlich schon viel in den Bergen unterwegs. Was ist für ein Ort, wo man gerne Pause macht bei so Wanderungen, bei so Bergen? Eigentlich da, wo man eine schöne Aussicht hat, oder? Wo die Seele irgendwie zur Ruhe kommen kann, wo man den Blick so weiten kann und dann sagen kann, oh, hier ist es schön. Und dann, wenn man auf einmal anfängt, in Ruhe zu kommen und sich über diese Schönheit Gedanken zu machen und erstaunt ist, überwältigt ist von dieser Schönheit, dann fängt man an zu danken, oder? In dieser Ruhe, in dieser Gelassenheit. Wo sind solche Räume in unseren Gemeinden? Wo sind solche Räume, so eine schönen Räume, dass Menschen sich wohlfühlen und dann auch irgendwie sagen, ja, hier kann ich zur Ruhe kommen, hier möchte ich gerne länger als nur eine Stunde bleiben und dann anfangen, Gott zu danken, weil mal das Leben mal so ein bisschen entschleunigt worden ist und man sich dort wohlfühlt. Das könnten wir, glaube ich, hier von Gott lernen. Ein solche Räume zu schaffen, dass Menschen, wie gesagt, gehetzt sind vom Alltag, dass sie dort mal ja, in Ruhe kommen, zur Ruhe kommen, endlich mal irgendwie die Seele baumeln lassen können. Wo sind solche Räume? aber auch vielleicht Gastgeber sein. Ihr seid ja wahrscheinlich auch irgendwo, habt ihr auch mit Menschen zu tun, wo Menschen neu irgendwie in euren System reinkommen. Wo sind dort solche Räume, wo Menschen, die jetzt irgendwie gestresst sind, die aufgeregt sind, gar nicht so richtig wissen, was ihnen erwartet, wo sind da bei euch solche Räume, dass sie zur Ruhe kommen können und ja, irgendwie sich wohlfühlen dort, wo sie sind. Das ist so dieser erste Punkt, den ich so mitbringen möchte, den wir hier von Gott lernen. Gott macht es schön. Der zweite Punkt, was ja auch schon bei dem Judith bei dir schon angeklungen ist, mit dieser Mitarbeit. Das ist so der zweite, den ich gerne vorlesen will in Vers 15. Gott lädt zur Mitarbeit ein. Gott, der Herr, nahm die Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Gott bringt den Menschen in den Garten Eden und die sollen ihn arbeiten und bewahren. Und wisst ihr, was hier passiert? Hier passiert etwas, ja, ich sage jetzt mal ganz plump, der Mensch bekommt hier seine Würde. Ja, wir haben jetzt den Schöpfungsbericht angesehen. Und im Schöpfungsbericht nehmen wir eines wahr, dass Gott der Schöpfer ist. Er macht mit seinem Wort Himmel und Erde. Er macht mit seinem Wort Tag und Nacht und so weiter und so fort. Das ist seine Eigenschaft. Das ist Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist der, der uns dieses Leben schenkt. Und wisst ihr, was jetzt Gott macht? Er gibt uns diese Eigenschaft weiter. Wir sind seine Ebenbilder Gottes. Er gibt uns das, was er eigentlich ist, nämlich Schaffer. Ermöglicher, Kreierer. Gott schenkt uns einen Körper. Gott schenkt uns einen Geist, mit dem wir schaffen können, mit dem wir etwas tun können, mit dem wir etwas gestalten können, etwas, ja, in jeder Hinsicht auch immer. Das schenkt uns Gott. Und dies ist das, wenn wir arbeiten können, das, wenn wir etwas tun können, das ist etwas, was uns Würde gibt, was wir Menschen auch brauchen, nämlich, dass wir etwas hier gestalten können. So, wenn man so neue Menschen in Deutschland kennenlernt, dann ist so immer einer mit der ersten Frage, und was schaffst du? Ja, es gibt uns irgendwie so ein bisschen Sicherheit, da kann man irgendwie so sagen, ja, okay, der verdient mehr als ich. Oder wenn er sagt, Arzt, oh, Arzt, ja. Ich war, bevor ich Theologie studiert habe, war ich Schreiner. Und dann hieß es immer, ja, ich bin Schreiner. Dann, ah ja, cool, mein Opa ist auch Schreiner. Also das ist auch immer so. Aber das macht was mit einem. Wir sind solche Menschen, wir kriegen daraus irgendwie unsere Würde. Und ich finde, wenn die Arbeit wegfällt, dann merkt man erstmal, wie schwierig es doch ist, wenn die Arbeit wegfällt. Ich denke da zum Beispiel am Fachkräftemangel. Jede Arbeit ist wichtig. Doch wenn die Arbeit wegfällt, wenn Menschen irgendwie zu viel machen, über Überstunden machen müssen, weil zu wenig Mitarbeiter da sind, dann merken wir das, wie schade es ist und wie schwer es doch manchmal sein kann. Aber auch jetzt zum Beispiel, wenn keine Musiker da sind, wie schade es doch eigentlich ist, wenn keine Musiker da sind, wenn keine Fachkräfte in der Hinsicht da sind. Aber wir merken auch, dass Arbeit sehr viel Würde mit sich bringt, gerade für unsere älteren Geschwister und Brüder. Wenn man dann auf einmal merkt, dass man nicht mehr so gebraucht wird, das macht mit einem was. Erstmal zu akzeptieren, dass man irgendwie überholt wird. Das braucht sehr viel Emotion, das braucht sehr viel auch mitgetragen werden und auch immer wieder Zuspruch, dass wir nicht nur ganz unsere Würde in der Arbeit finden, sondern dass wir in sie in Gott haben, der uns diese ermöglicht. Aber da merken wir es erstmal, wenn man nicht mehr so kann wie früher, was das mit einem macht. Also das ist hier, was dieser Bibeltext hier beschreibt. Gott gibt einem Würde. Er zeigt uns auf, er nimmt uns mit hinein. Und das ist ja, was Judith ja auch gesagt hat. Da wird eine neue Schöpfung gemacht. Alles ist neu, alles ist picobello, alles hat wie Garantie noch, ist noch diesen Garantiefall und so weiter. Und auf einmal stellt uns Gott in diesen Garten Eden hinein und sagt, bebaue und bewahre es. Gestalte es mit. Ja, stellt euch mal vor, ein Mensch, der wahrscheinlich noch nicht mal richtig gehen kann, der jung ist, der auch irgendwie gar keine Ahnung hat von dem, was er machen soll, Gott gibt ihm das hinein. Und er kann wahrscheinlich von Gott mitlernen und Gott zeigt ihm das und er kann selber mitgestalten. Was für Schönes, oder? Gott nimmt uns damit hinein. Und jetzt nochmal diesen Übertrag. Wie ist es jetzt mit Neuen, die wir irgendwie neu mit hineinkommen, die auch irgendwie vielleicht neu in diese Gemeinde hineinkommen sind, aber vielleicht auch irgendwie neu in dem System, wo wir sind, Schule, Arbeit, wo auch immer. Wir können doch diesem Menschen, der neu ist, auch diese Würde geben, oder? Ich glaube, diese Frage mit diesem, was schaffst du oder was ist dein Hobby, wie gestaltest du diese Welt? Ich finde, es ist doch ein super Einstieg für so ein Gespräch, wenn man Menschen nicht kennt. Zu fragen, was kannst du gut, was sind deine Besonderheiten, was sind deine Begabungen, was macht dir Spaß, hier in dieser Welt zu gestalten? Und ich glaube, wenn Menschen das merken, dass man Interesse an ihn hat, ja, ein positives Interesse an hat, dann fühlt man sich auch gleich wieder, ja, hier bin ich willkommen, und das tut einem gut, mit dem ein Gespräch zu führen, weil der hat wirklich Interesse an mir. Nicht nur irgendwie, ja, wie ist das Wetter heute und auch das Wetter, das ist so heiß oder so, sondern ein ernsthaftes Interesse, weil er auch ein Geschöpf Gottes ist, was ihm Wert zugesprochen hat. Das können wir tun. Das ist etwas, was wir von Gott hier lernen können. Und ich denke auch so im Gemeindekontext, wenn jetzt hier neue Leute reinkommen, jetzt zum Beispiel, wo sieht man auf Anhieb, wo vielleicht noch ein Fachkräftemangel ist? Wo vielleicht sieht man vielleicht, dass irgendwie noch Musiker gebraucht werden oder dass Unterstützung vielleicht noch im Putzteam da ist? Wer weiß, der neue, ich sag mal so Gemeinde, wo man nichts machen muss, wo man nur konsumiert und irgendwie, ja, nichts zu tun hat, das ist, finde ich, manchmal eine langweilige Gemeinde. Geht anderen so, aber für mich ist es langweilig, deshalb bin ich auch Pastor geworden, weil ich irgendwas in der Gemeinde machen möchte. Aber das können wir anderen Menschen auch geben. Auf den ersten Blick, wo kann man sich einbringen? Und nicht, weil man diesen Menschen irgendwie ausnutzen möchte und sagen will, ha, jetzt haben wir endlich einen gefunden, der putzt, das ist ja sehr gut, sondern nein, weil er sich einbringen möchte und wie ihm durch die Wort ihn eine Ehre dafür geben, eine Anerkennung dafür geben, das, was er tut, dass er sich in dieser Schöpfung mit einbringen kann, gestalten kann und mitwirken kann. Und das ist so dieser zweite Punkt, den wir aus dem Wort lernen. Gott lädt zum Mitarbeiten ein. Der Mensch kriegt Würde durch diese Arbeit, durch diese Mitarbeit. Kommen wir zum letzten Punkt. Gott zeigt Grenzen auf. Da lese ich die Verse 16 bis 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen, von jedem Baum im Garten darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse, darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Was macht Gott jetzt hier mit dem Menschen? Denn Gott zeigt dem Menschen eine Grenze auf. Das darfst du und das darfst du nicht. Und für alle, die jetzt so freiheitsliebend sind, für die ist es wahrscheinlich so ein absolutes No-Go. Grenzen aufzuzeigen ist etwas, was man gar nicht mag, wo man rebellisch dagegen ist und sagt hier, die Grenze muss überschritten werden oder das engt mich ein, das tut mir weh. Grenzen, das ist etwas, was unsere Gesellschaft, unsere Miteinander, dieses Menschen wirklich radikal spaltet. Das ist Grenzen. Wenn wir jetzt mal so auf unsere Soziale oder so, wenn man in den Medien schaut, dann kriegt man das ja auch mit diesem Ukraine-Krieg und mit diesen Flüchtlingen und das, was gerade alles passiert. Und wir merken das auch im Diskurs, in der Politik und so weiter. Was macht man jetzt? Lässt man alle rein und sagt, ja, kommt, wir sind gastfreundschaftlich? Oder sagt man, nein, wir müssen aufpassen, wir müssen die Grenzen hochziehen und wir haben sowieso nicht so viel und wir brauchen das irgendwie für uns alleine zu sein. Da müssen wir aufpassen, wem wir und was wir reinlassen. So hart es, wie es klingt. Aber das ist ja gerade so unsere Themen, die wir haben, wo wir merken, da ist eine Grenze und das spaltet eine Gesellschaft. Da ist sehr viel Macht dahinter. Aber auch, denke so an 2 Jahren, wo wir noch Corona hatten, wo dann auf einmal der Staat gesagt hat, Lockdown, wir müssen die Grenzen hochziehen, damit wir die schützen, die vielleicht unter dem Virus sterben könnten oder so weiter. Da müssen jetzt alle irgendwie aufpassen. Da haben wir auch gemerkt. Da gibt es Menschen, die sagen, ja, damit kann ich um, damit kann ich gut. Ich kann mich der Obrigkeit sozusagen beugen und sagen, da mache ich mit, das finde ich nur gut. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, nee, das geht gar nicht und da muss ich rebellieren und da muss irgendwie, da muss dagegen was gemacht werden. Und wer mal irgendwie Feuer in seine Familienfeier reinkriegen möchte oder wenn man irgendwie Weihnachten ist und sagt, das ist mir zu langweilig, der muss einfach nur diese 2 Themen mal einwerfen. Wie ist es so mit Grenzen und Flüchtlingen oder wie ist es so mit staatlichen Oberheit? Ich glaube, da ist Feuer, da ist Spannung dahinter. Aber auch sehr viele Verletzungen können da entstehen. Da muss man auch wirklich aufpassen. Aber wir merken, Grenzen spaltet. Grenzen spaltet. Aber nicht nur gesellschaftlich, politisch spaltet Grenzen, sondern auch uns Wir Menschen merken auch, dass Grenzen uns hindern. Wir merken sehr oft in unserem Leben, dass wir begrenzte Wesen sind und dass wir immer wieder auf Grenzen stoßen. Ja, ich sage jetzt mal so sportlich gesehen, wir können nicht alles machen sportlich. Wir können nicht unendlich schnell laufen. Wir kommen da sehr schnell an unsere Grenzen. Auch wenn es nachher gesundheitlich oder altersbedingt ist, wie schnell uns ja Grenzen hemmen können und uns auch irgendwie ja nicht so gut tun. Ich denke da aber auch generell so an wenn man Karriere machen möchte oder wenn man irgendwie arbeitet, wie schnell auf einmal einem die Arbeit zu viel werden kann und man auch merkt, man hat irgendwie Grenzen. Man hat irgendwie Familie, um die man sich kümmern muss. Man möchte auch irgendwie Freiheit haben und man kann irgendwie nicht alles machen. Und Grenzen, ist manchmal so unangenehm. Eigentlich würde man am liebsten die Grenzen aufheben, aber es funktioniert nicht. Was wir da aber merken ist, wir sind begrenzte Wesen. Und Grenzen, das, was ich jetzt eigentlich auch so, ich sag jetzt mal so negativ benannt habe, ist eigentlich gar nicht so krass negativ. Weil Grenzen haben auch sehr viel Positives in unserem Leben. Es ist gut, dass wir Grenzen haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, was ist, wenn Tabus grenzenlos werden? Wenn irgendwie, Mobbing grenzenlos wird, so dieses andere Niedermachen, Schlechtreden, was ist, wenn das grenzenlos wird? Dann merken wir ganz schnell, dass es lebensfeindlich ist, lebensschädlich ist. Wenn Alkoholkonsum grenzenlos wird, wenn Spielsucht grenzenlos wird, ja, wenn sogar die eigene Sexualität irgendwie grenzenlos wird, dann merken wir auf einmal, das kann sehr schnell lebensschädlich sein, aber auch ein schlechtes Gedankengut haben für andere Mitmenschen und auch im Sozialgefüge kann es sehr schmerzhaft werden und nicht gut sein. Deshalb sind wir doch froh, dass wir Grenzen haben, oder? Dass sowas eingedeckelt wird und dass wir, dass in diesen Grenzen, dass Gott mit in den Grenzen so einen Lebensraum geschafft haben, in dem wir uns bewegen können und in dem wir uns, in dem wir leben können und wo das Leben auch Spaß macht. Gott geht darauf ein, dass wir Mensch sind. Das bedeutet eigentlich Mensch so, wenn man als eine Definition von Mensch, das begrenzt sein. Wären wir nicht begrenzt, dann wären wir Gott. Aber wir sind Menschen. Wir sind begrenzt. Und Gott geht darauf ein. Und er benennt diese Grenzen. Und nicht, weil er irgendwie sagt, kleiner Mensch, du bist nicht Gott. Und da sage ich dir den Finger drauf und sage, ich bin besser wie du. Nein, er benennt diese Grenzen, weil es uns Sicherheit gibt. Grenzen geben uns Sicherheit. Wie so auf einer Autobahn, wo man ganz genau weiß, da ist so eine Mittellinie, das ist meine Seite, das ist die andere Seite, da habe ich noch so Grenzbeschränkungen, da fühlen wir uns wohl. Grenzen geben uns Sicherheit, wenn wir wissen, wo wir dran sind. Ich denke, da hatte ich schon zu oft so Besuche, wo man nicht ganz genau weiß bei dem anderen, wo ist man dran. Ja, wenn man da so reinkommt und man gar nicht weiß, was darf ich jetzt hier anfassen und irgendwie so eine Unsicherheit voll im Raum steht und man setzt sich so hin und man guckt so auf die Uhr und darf ich jetzt nach einer Stunde gehen oder nicht? Was darf ich hier für Witze machen und so weiter? Also so eine richtig Unsicherheit in einem. Ich sag, das sind so Gespräche oder das sind so Sachen, wo man sich richtig unwohl fühlt, die gar keinen Spaß machen, wo man nicht so gerne hingeht. Wie gut ist es doch dann, wenn man weiß, was man darf und was man nicht darf. Wo einem aufgezeigt wird, guck mal hier, da ist der Kühlschrank, da kannst du dir was zu trinken nehmen. Du musst nicht fragen, mach das einfach. Da fühlt man sich doch eher wohl. Und jetzt auch nochmal auf unserem Gemeindekontext. Wo sind hier Grenzen in unserer Gemeinde? Und vielleicht auch nochmal, wo sind Grenzen, die aufgezeigt werden müssen? Hier darf man rein, hier darf man nicht rein. Hier darf man das und das machen und hier darf man jenes machen. Ja, zum Beispiel, Grenzen sind ja zum Beispiel Türen auch. Ich weiß jetzt nicht, steht jetzt hier an der Tür, herzlich willkommen, hier dürft ihr reinkommen für Neue. Weiß ein Neuer, der jetzt hier nicht reinkommt oder der neu ist, der sich die Räume noch gar nicht kennt, weiß der, dass der hier überhaupt rein darf? Weiß der überhaupt irgendwie, wo er hin darf, wo er hin soll? Weiß er überhaupt, dass hier die Plätze nicht reserviert sind irgendwie? Vielleicht nimmt er ja einen Platz weg oder so weiter. Da merken wir, dass wir in Grenzen auch irgendwo unsere Gemeinde denken müssen. Dass wir irgendwo schauen, wo können wir Menschen das erleichtern, dass sie hier keine Grenzen wahrnehmen, sondern dass wir ihnen diese Sicherheit geben, was sie hier machen dürfen und was sie nicht, dass sie sich wohlfühlen, dass ihre Seele hier zur Ruhe kommen können, weil sie ganz genau wissen, hier darf ich das machen und das geht hier gar nicht. Es tut auch gut, tut uns auch gut. um sowas vielleicht nachzudenken ist oder sowas zu reflektieren, was sind Grenzen oder so, erinnert euch mal, wie war es bei euch, wo ihr das allererste Mal hierher gekommen seid. Was war das so, was ihr wahrgenommen habt? Was war so richtig gut, wo ihr hergekommen seid? Was war nicht so gut? Vielleicht da, vielleicht mal einen Austausch zu finden, um so Gemeinde weiterzudenken. Wo sind vielleicht hier Grenzen und Nicht-Grenzen? Vielleicht auch bei dir. In deinem Ort, wo du bist, wo Menschen, wo du mit Menschen begegnest, wo du Gastgeber sein könntest, da auch vielleicht mal zu überlegen, wo sind Grenzen? Was dürfen Menschen bei mir und was dürfen sie nicht und warum vielleicht? Um so mehr zu reflektieren, das, was wir von Gott lernen, nämlich Gastfreundschaftlichkeit weiterzugeben. Das sind so diese drei Punkte, die ich aus diesem Bibeltext mitgenommen habe. Gott als Gastgeber, Gott macht es schön für seinen Neuankömmling. Gott lädt zur Mitarbeit ein und Gott zeigt Grenzen auf. Und wisst ihr, was das Schöne am Gott als Gastgeber ist? Er macht es nicht nur für andere, sondern er macht es auch für uns. Wir leben aus dieser Gastfreundschaftlichkeit Gottes. Wir sind hineingenommen worden in dieses Leben, in dieses schöne Leben. Gott macht es für uns schön. Das ist das Gute. Gott gibt uns Anerkennung. Er gibt uns eine Arbeit. Er gibt uns einen Auftrag, einen Sinn hier in diesem Leben. Und vor allen Dingen auch, Gott zeigt uns die Grenzen auf. Damit das, was wir ja irgendwie frei sind von Schuldgefühlen, dass wir irgendwie nicht irgendwie in böse Sachen reindappen und da irgendwie uns verlaufen, sondern Gott hält uns an seine Hand und führt uns durch Jesus Christus zu seinem ewigen Leben, zu sich selber. Und das ist doch das Schöne. Gott ist nicht nur für die anderen da, sondern Gott ist auch für mich da. Das dürfen wir uns auch diese Woche wieder zusprechen. Amen. Ich habe jetzt ganz viel gesagt und ich möchte uns gerne jetzt eine Minute der Stille geben, um das vielleicht, was ich gesagt habe, nochmal zu reflektieren. Vielleicht hat ja Gott irgendwie auch dir was angesprochen, wo du vielleicht auch gerne nochmal selber persönlich ihm Danke sagen möchtest. Eine Minute der Stille. Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir dich als den Gastgeber erleben. Herr, wir danken dir für alles Schöne, was du uns hier in dieser Welt schenkst. Herr, wir danken dir so sehr, dass du durch dein Wort, durch deinen Geist uns auch immer wieder auf diese Schönheit dieser Erde lenkst. So oft merken wir, dass wir irgendwie durch Medien oder durch Zeitung oder sonst was irgendwie immer auf dieses Negative der Welt gelenkt werden und ja, das auch manchmal sich unangenehm fühlt, in dieser Negativität zu verweilen. Aber Herr, wir danken dir so sehr, dass du uns mit deinem Wort und wie gesagt auch mit deinem Geist uns auch immer wieder neu da rausholst und uns immer wieder auch diese Schönheit des Lebens aufzeigst. Herr, wir danken dir auch so sehr, dass du uns ja befähigst, dass du uns an die Hand nimmst, dass du mit uns dein Reich bauen möchtest. Ich staune immer wieder auch, dass wir Fehler machen dürfen, dass wir immer wieder hinfallen dürfen, aber auch wir von dir immer wieder neu aufgestellt werden und dass wir von dir Würde kriegen. Herr, wir danken dir so sehr dafür, dass du uns immer wieder eine zweite Chance gibst und dass du uns immer wieder aufs Neue vergibst. Herr, hab Dank dafür. Herr, und ich danke dir auch so sehr, dass du uns die Grenzen aufzeigst. Und nicht, weil du uns irgendwie einsperren willst, sondern dass du uns wahrnimmst. Du nimmst uns so wahr, unsere Menschlichkeit so wahr und gibst uns das, was wir brauchen, nämlich Grenzen. Dass wir nicht grenzenlos leben, sondern dass du einen Raum aufmachst, der uns ja aufzeigt, wo wir leben können, wie wir leben können und dass wir in deiner Herrlichkeit leben können. Herr, wir danken dir so sehr dafür, dass du uns diesen Raum immer wieder aufzeigst durch dein Wort. Herr, du siehst aber auch, wie Menschen gerade leiden. Du siehst, Herr, diese politischen Situationen, wo Menschen auch gerade an Grenzen leiden. Herr, wir bitten dich da, sei du den Menschen ganz nah. Schenk du doch da deine Liebe. Schenk du doch da auch Menschen, die bereit sind, diese Grenzen aufzubrechen und diese Gastfreundlichkeit, die sie selber erlebt haben, deine Gastfreundlichkeit weitergeben können, den Menschen, die dich jetzt gerade in dieser Situation brauchen. Herr, wir denken aber auch ganz besonders an die Menschen, die ja gerade sich nicht mehr wert fühlen, die nicht mehr arbeiten gehen können, weil sie krank sind, weil sie zerbrechlich sind. Herr, wir bitten an die Menschen, die auch vielleicht nicht mehr in den Gottesdienst kommen können und auch irgendwie, ja, nicht mehr, weil alles irgendwie so schwerfällig ist. Herr, wir bitten dich da auch. Herr, erbarme du dich doch über ihnen. Schenk du doch da deine Nähe, deine Herrlichkeit. Herr, und wir hätten noch so viel zu beten. Und wir wollen das gerne in das Gebet legen, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und vergib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.